Die Lesung für heute ist gleichzeitig der Predigttext und steht in Johannes 13, die Verse 21 bis 30. Als Jesus das gesagt hatte, war er im Innersten tief erschüttert. Er erklärte ihnen: Amen, Amen, das sage ich euch. Einer von euch wird mich den jüdischen Behörden ausliefern. Da sahen sich die Jünger ratlos an und fragten sich: Von wem spricht er? Einer von seinen Jüngern, den Jesus besonders liebte, lag bei Tisch an der rechten Seite von Jesus. Ihm gab Simon Petrus ein Zeichen, er sollte fragen, von wem Jesus wohl gesprochen hatte. Der Jünger lehnte sich zu Jesus hinüber und fragte ihn direkt: Herr, wer ist es? Jesus antwortete: Es ist der, für den ich ein Stück Brot in die Schüssel tauche und dem ich es gebe. Er nahm ein Stück Brot, tauchte es ein und gab es Judas, dem Sohn von Simon Iskariot. Sobald Judas das Brot genommen hatte, ergriff der Satan Besitz von ihm. Da sagte Jesus zu ihm: Was du tun willst, das tue bald. Von den anderen am Tisch verstand keiner, warum Jesus das zu Judas sagte. Weil Judas die Kasse führte, dachten einige: Jesus hat zu ihm gesagt: Kauf ein, was wir für das Fest brauchen. Oder Jesus hat ihm aufgetragen, den Armen etwas zu geben. Als Judas das Stück Brot gegessen hatte, ging er sofort hinaus. Es war aber Nacht. Worte der Heiligen Schrift.
Wir schauen der Wahrheit ins Auge, stellen uns in dein Licht. Wir halten dort aus durch Gnade, denn du verdammst uns nicht. Du kommst in unsere toten Winkel, siehst unseren blinden Fleck, berührst unsere wunden Punkte, nimmst unsere Ängste weg. Jesus, dein Licht scheint voll Gnade und Wahrheit. Jesus, dein Licht scheint in unsere Dunkelheit. Jesus, durchdring uns mit Gnade und Wahrheit. Jesus, komm, bring uns ins Licht.
Lasst uns nochmal stille werden und dafür beten, dass Gott uns was ins Herz legt, was er einfach jetzt gerade für wichtig und richtig hält und dass er mir die richtigen Worte in den Mund legt. Jesus, wir wollen dir Danke sagen, dass du da bist, und wir wollen dir Danke sagen, dass du zu uns sprechen willst. Wir wollen ja dir einfach Danke sagen, dass du uns einfach so nahe kommen möchtest, und ja, drum rühre du einfach meinen Mund an, dass ich einfach das sage, was du auf dem Herzen hast, und rühre du unsere aller Ohren an, dass wir verstehen, was du uns zu sagen hast, Herr. Amen. Wir haben den Predigttext gehört, Predigttext über Judas. Ich möchte noch mal ganz kurz so einen Abriss davon schaffen, von dem, was haben wir gehört. Also Jesus ist von einem auf den anderen Moment, während er mit seinen Jüngern zusammensitzt, erschüttert. Also irgendwas bewegt ihn in sich drin ganz, ganz tief und er merkt, dass diese Verheißung über ihn selbst so nah ist wie, glaube ich, nie zuvor. Und er merkt auch wieder ganz neu, oder was in diesem Moment, glaube ich, ganz stark in ihm drin ist, dass einer von seinen Freunden, von seinen 12 Jüngern, ihn verraten wird. Und die anderen Jünger wundern sich drüber. Die kennen zwar ganz viele von den Verheißungen und die wissen eigentlich auch ganz viel, worum es geht, und sind aber trotzdem ein Stück weit so verwirrt wie ganz oft auch. Und sie schicken Johannes voraus, um zu fragen, wer es denn sein soll oder wer es denn ist, der ihn verrät. Und Jesus gibt Preis dem, den ich diesen eingetunkten Bissen oder dieses eingetunkte Brot gebe, der ist es, der mich verraten wird. Er gibt ihn Judas. Judas nimmt diesen Bissen an. Der Satan, steht im Text, tut sein Übriges. Und Judas verschwindet in dem Dunkel der Nacht. Das ist das, was der Bibeltext oder was dieser Predigttext uns heute sagt. Und als ich das erste Mal diesen Text gehört habe, sind mir erstmal zwei Sachen in den Kopf gekommen. Das erste ist, ich habe, wie jedes Mal, wenn ich diesen Text höre oder Texte dieser Art, erstmal eine ganz klare Meinung zu Judas. Ich denke mir als erstes, Judas, warum tust du das? Was bewegt dich? Das zweite ist, dieser Text ist unheimlich umfangreich. Also wir könnten, wenn wir das wollten, wenn wir alle Aspekte des Textes aufgreifen wollten, vielleicht 4 Gottesdienste füllen mit den unterschiedlichsten Themen, darüber, wie handelt Jesus, warum sind die Jünger so unverständlich, oder da gibt es so viele Punkte. Wir wollen uns heute aber ein Stück weit einfach auf Judas beziehen. Aber nur ein Stück weit auf Judas, denn ich glaube, vielmehr soll es heute einfach um dich gehen, um dich und um mich. An der Stelle, ich möchte gern du sagen, vielleicht ist das jetzt für die Predigt okay, dann ist es rein vom Wortlaut für mich ein bisschen einfacher. Hinterher kann ich natürlich jeden gern wieder sitzen, der das möchte. Aber lasst uns einfach mal ein Stück weit angucken, was Judas so umtreibt. Und zum Schluss, wenn wir fertig sind mit der Predigt, dann kommt einfach nochmal, ich habe ja gesagt, es geht um euch, nochmal ein ganz toller Zuspruch für euch, den ihr mit nach Hause nehmen könnt. Aber schauen wir mal kurz in das Leben von Judas hinein. Es ist nicht unheimlich viel bekannt über Judas, zu dem, was Judas vor seiner Tat alles getan hat, so ein paar kleine Sachen. Aber ich denke, Judas selber ist nicht viel anders als die anderen Jünger. Ich glaube sogar, dass er ein ziemlich begeisterungsfähiger Mensch ist, der ein Feuer hat, der richtig Lust hat, mit Jesus was zu machen. Das ist, glaube ich, das, wie Judas am Anfang einfach ist. Sonst wäre er nicht mit Jesus mitgegangen. Denn gerade damals, vielleicht sogar noch viel, viel krasser, als wir das heute erleben, bedeutet die Nachfolge Jesu, sein altes Leben ein Stück weit zurückzulassen. Und das ist das, was die Jünger ganz oft erlebt haben, dass wenn sie mit Jesus mitgegangen sind, haben sie alles, was sie hatten, hinter sich gelassen, um mit Jesus mitzugehen. Also das ist schon mal ein krasser Schritt. Und ja, na klar, also es ist natürlich auch immer eine Ehre gewesen, wenn man die Möglichkeit hatte, mit einem Rabbi mitzugehen, von einem Rabbi zu lernen. Aber das bedeutete nicht immer automatisch sofort die Entscheidung, wenn ich die Möglichkeit hatte, mit Jesus mitzugehen. Also wir sehen das auch immer wieder an Geschichten von Jesus, dass Leute sich dagegen entschieden haben, mit Jesus mitzugehen. Also es ist nicht so eine automatische Entscheidung gewesen, ich möchte ein Jünger Jesus sein und deswegen gehe ich mit, sondern das hat teilweise richtig wehgetan und richtig was verändert. Aber Judas hat es gemacht. Judas ist da mitgegangen. Von daher glaube ich, im Grunde ist er am Anfang nicht viel anders als die anderen Jünger gewesen. Aber irgendwann ist wohl was in ihm passiert. Er war vielleicht enttäuscht von Jesus, vielleicht enttäuscht von der ganzen Situation, in der sich die Jünger und in der sich Jesus befand. Ich meine, es stand ja im Raum, dass Jesus irgendwann sterben wird oder getötet werden wird. Und vielleicht konnte er damit gar nicht so gut umgehen. Diese Euphorie bei ihm lässt vielleicht ein bisschen nach, das Feuer, was in ihm brennt, lässt ein Stück weit nach. Und in dem Moment ist es, glaube ich, eine ganz natürliche Reaktion des Menschen, sich eine Ablenkung zu suchen. Seinen Fokus von dem, wo er gerade war, auf Jesus vielleicht irgendwo anders hinzulenken. Und bei ihm mag das vielleicht das Geld gewesen sein. Und dann ergibt sich eben diese Situation, von der wir im Predigtext hören. Judas tauscht im Grunde genommen Jesus bei dieser Situation gegen Geld ein. Das kommt dann natürlich später noch so ein Stückchen dazu. Aber man kann fast sagen, er verkauft Jesus. So ungefähr könnte das Ganze gewesen sein. So detailliert finden wir das so in der Bibel gar nicht beschrieben. Und wie schon gesagt, also dieser Text bringt auch ganz viele andere Aspekte mit rein. Also man kann natürlich auch sagen, okay, das ist Judas war gar nicht der Herr seiner Taten, weil der Teufel in ihm war. Auf der anderen Seite lesen wir auch zeitiger im Vers 2, dass der Teufel Judas zu dem Plan verleitet hat. Also er hat auch selber so vielleicht ein Stück weit was dazu beigetragen. Aber das ist vielleicht gar nicht unbedingt der Punkt, auf den wir uns jetzt so groß drauf versteifen müssen, weil Judas ist eine Person, die von so vielen Theologen umstritten diskutiert wird wie kaum eine andere. Trotzdem bleibt erstmal dieses Gefühl, dass das, was Judas tut, schlecht ist. Er verkauft Jesus. Und auch wenn jetzt eben diese tiefen theologischen Fragen, warum ist das so, warum lässt Gott das zu, dass der Teufel ihm Handlungsspielraum da irgendwo gibt in der Richtung. Auch wenn das erstmal offen bleibt, glaube ich, können wir uns trotzdem was aus diesem Text mitnehmen. Denn ich bin der Meinung, dass die Bibel ganz wichtig für uns ist, ganz essentiell, dass wir Situationen in der Bibel nehmen können und auf Situationen übersetzen können, die wir heute erleben, die so mein tägliches und dein tägliches Leben sind und dass wir daraus lernen dürfen. Warum glaube ich, dass dieser Werdegang von Judas genauso war? Also ich habe ja gesagt, er hat eine Euphorie gehabt, ist diese Euphorie weggegangen und er hat Jesus verraten. Warum glaube ich das? Ich glaube das, weil wir Menschen heute oftmals ganz ähnlich reagieren. Dass das, was Judas tut, gar nicht so weit von dem weg ist, wie wir sind. Dass wir Judas oftmals gar nicht so unähnlich sind. Schauen wir uns mal so einen klassischen Lebenslauf von einem Christen an, so von so einem Otto-Normal-Christen, könnte man sagen. Das ist natürlich auch bei jedem ein bisschen anders, aber ich habe das bei ganz vielen Leuten so erlebt und das bei mir eben selber auch. Also man könnte auch sagen, das ist so ein Stück weit mein Leben. Irgendwann kommt der Punkt eines jeden Christen, dass er Jesus kennenlernt. Bei mir war das so im Alter von 14 ungefähr, mit kurz vor der Konfirmation und danach ging das in die junge Gemeinde und da war ein richtiges Feuer da. Da war eine Euphorie und ich hatte Lust, was zu bewegen. Wir haben viel Zeit damals in der Gruppe verbracht. Wir sind raus auf die Straße und haben versucht, die Leute dort irgendwo von Jesus auch zu begeistern. Und sind rausgegangen und haben die Leute auf der Straße gefragt, hey, kennst du Jesus? Ich kenne den, ich finde ihn richtig gut. Und das ist das, was uns angetrieben hat. Aber selbst dann, auch wenn da so diese Euphorie da war, kam, genauso wie bei Judas vielleicht auch, irgendwann dieser Punkt der Ernüchterung. Wir sehen so das Leben von anderen und sehen, okay, das Leben anderer ist vielleicht ein Stück weit spannender. Die erleben mehr, die haben vielleicht mehr Abenteuer, die tun Sachen, von denen ich glaube, dass sie nicht gut sind. Das ist doch eigentlich wirklich oftmals spannender. Außerdem, Bibellesen ist eine Situation oder eine Sache, die gerade für Jugendliche, wahrscheinlich auch für Erwachsene, und ich merke das auch selber immer mal wieder bei mir, nicht unbedingt die spannendste Tätigkeit ist. Oder auch Beten ist auch nicht immer das, was mich
unheimlich erfüllt und mir den größten Spaß macht. Was ist das Resultat daraus? Als Christ, der dann so ein bisschen wegläuft davon und bei dem die Euphorie fehlt, er sucht sich Ablenkung. Wer kennt das auch? Also ich kenne das zumindest sehr gut, dass ich mir dann gerne mal irgendwann diese Ablenkung suche. Die Frage ist jetzt natürlich auch, die Zeit, die dann Gott eigentlich gelten würde, in der ich normalerweise beten könnte, in der ich Bibel lesen könnte, und ich nutze das für komplett andere Sachen. Ist das nicht auch im übertragenen Sinne so ein Stück weit ein Verkaufen von Jesus? Ich merke das in meinem täglichen Leben immer wieder, dass ich mich ganz gerne ablenken lasse. Ganz praktisch habe ich das jetzt vor 2-3 Wochen gemerkt, da habe ich ein Buch fertig gelesen, da geht es um Technologie. Das ist vielleicht bei mir ein Stück weit Berufskrankheit. Ich finde es total interessant, da ein Buch zu lesen und ich habe nicht aufgehört, da ging es um selbstfahrende Autos und Organe aus dem 3D-Drucker. Das ist natürlich eine ethisch immer so ein bisschen eine Frage, aber es ist total interessant, was ist alles möglich und ich kann mich richtig dort reinsteigern und denke mir, wow, ich will nicht aufhören. Wie oft passiert mir das, dass ich diese Euphorie habe, die ich für die Technologie habe? Wie oft passiert mir das beim Bibellesen? Wie oft passiert mir das beim Gebet? Selten, leider sehr selten. Und manchmal bin ich so abgelenkt, da liegt meine Bibel eine Woche lang im Schrank und ich fasse sie nicht an. Ich habe ja mein anderes Buch, wo es um Technologie geht. Dieses Buch Technologie, das könnte auch was ganz anderes sein. Das kann YouTube sein, das kann Fernseher sein, was auch immer. Und eigentlich ist es gar nicht schwer, die Bibel zu lesen. Dass ihr euch das mal vorstellen könnt, bei uns zu Hause, wir haben einen Couchtisch, der hat 4 Fächer, da kommt man von jeder Seite ran, da liegen alle möglichen Bücher und auch die Bibel drin und der hat Rollen unten dran. Eigentlich ist es nicht schwer, dran zu kommen. Selbst wenn ich auf dem Sofa liege und das Buch ist auf der anderen Seite, brauche ich bloß meinen Arm ausstrecken, brauche drehen und würde eigentlich rankommen. Also es ist irgendwas in uns, es kann nicht diese physische Hürde sein. Und das Ganze wirkt natürlich erstmal nicht so schlimm wie das, was Judas tut. Das ist auch, die Situation ist auch im Grunde eine ganz andere. Das Prinzip finde ich aber sehr ähnlich. Das Beispiel Judas. Judas wertet das Geld irgendwo ab einem gewissen Punkt höher als Jesus. Und er tauscht irgendwann das Geld gegen Jesus ein. Und in manchen Momenten werte ich eben dieses Buch vielleicht auch höher als Jesus und tausche meine Zeit, die ich mit Jesus haben könnte, für andere Sachen. Und nicht, dass das grundsätzlich schlecht ist. Ich glaube, es ist gut, dass wir uns auch weiterbilden, dass wir auch Interesse an anderen Sachen haben, aber die Frage liegt oftmals, glaube ich, in der Maßhaltigkeit. Und auch diese ganze Situation, vielleicht geht es mal 2 Tage gut, vielleicht geht es 2 Wochen gut, vielleicht auch 2 Jahre. Aber ich glaube, das kommt zu einer Langzeitfolge, wenn wir uns immer wieder ablenken von dem, was wichtig ist. Wenn wir immer unsere Distanz zu Jesus immer weiter vergrößern. Im Predigtext steht drin, dass Judas in die Nacht geht. Er nimmt diesen Tunken und geht in die Nacht. Und das ist, glaube ich, das, was passiert, wenn wir diese Distanz zu Jesus aufbauen. Dass wir in die Nacht gehen. Und im Thessalonicher 5 steht das auch nochmal drin. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht noch der Finsternis. Wir sollten nicht in der Distanz sein zu Jesus. Und es auch gerade diese Distanz zu Jesus gibt immer noch eine große Gefahr, dass wir Jesus verleugnen könnten. Also wenn ich nicht nah an Jesus dran bin und jemand fragt mich, hey, bist du wirklich Christ? Und ich habe eigentlich gar keine richtige Beziehung mehr zu Jesus, kann es sein, dass ich anfange zu sagen, ja, okay, ich war vielleicht mal Christ. Ich gehe vielleicht nur zur Kirche, weil meine Frau das gerne möchte. Das sind Situationen, die näher kommen, umso weiter ich mich von Jesus distanziere. Und das ist eine ganz große Gefahr für uns. Aber wie können wir diese Gefahr eindämmen? Und ich glaube, das können wir nur, indem wir proaktiv werden. Ich glaube nicht, dass irgendwann mal einfach so ein Schauer über uns drüber kommt, der das alles auf einmal gut macht und wir haben wieder viel Freude dran, Zeit mit Jesus zu verbringen, Zeit mit Bibellesen zu verbringen. Und deswegen sollten wir uns vielleicht mal fragen, wo lassen wir uns denn von Jesus ablenken? Ich glaube, ein ganz großer Faktor, wo wir uns ablenken lassen, ist wirklich das Thema Fernseher. Ich habe mal nachgeschaut, es gibt eine Statistik, die sagt, dass jeder Deutsche im Schnitt 4 Stunden am Tag Fernsehen schaut. Das ist 1/6 der ganzen Zeit, die du hast. Das ist so enorm viel. Bei jüngeren Menschen ist das mit Fernseher ein bisschen weniger. Das wird dann aber aufgewiegt durch YouTube oder andere Streamingdienste oder rumgedaddel auf dem Handy. Oder ist es vielleicht was anderes? Vielleicht ist es der Fußball, wo du wieder hingehen kannst, wenn Corona vielleicht wieder ein bisschen vorbei ist, ein bisschen gnädiger ist. Oder es könnte auch sein, ich habe mein tägliches Bier, was ich mit meinem Nachbar genieße, wo ich mich 2 Stunden lang bei meinem Nachbar in der Garage niederlasse, um dort mit dem ein Bier zu trinken. Oder ich treffe mich mit meiner Schwester, um dort 2 Stunden mit der Kaffee zu trinken. Oder ich verbringe unheimlich viel Zeit in meinem Garten, um Gemüse anzubauen. Das sind ja alles tolle Sachen, aber vielleicht verliere ich mich irgendwann da drin. Deswegen sage ich ja, das sind nicht alles zwingend schlechte Sachen. An und für sich sind die vielleicht sogar ziemlich neutral, die Sachen. Aber wie setze ich das ein? Wie maßhaltig sind die? Tausche ich zu viel Zeit, die eigentlich Jesus gebühren würde, für andere Sachen ein? Was ist der Wert, für den ich Zeit mit Gott hergebe? Die Katrin, die wird jetzt gleich in 2-3 Minuten, wird so für 2-3 Minuten ein bisschen Musik spielen und wir wollen einfach mal Zeit haben für uns, um in uns reinzuhören, um einfach zu fragen, und das ist jetzt die Frage an euch, die ihr euch stellen dürft, wo kann ich wieder mehr Raum geben, um Zeit mit Gott zu verbringen? Ich glaube, dass das einfach eine ganz wichtige Frage ist, wo wir was anderes abschneiden, um wieder ein bisschen Jesus mehr in das Zentrum unseres Lebens zu rücken. Vielleicht könnt ihr auch diese Frage zukünftig noch so ein bisschen weiter in euch bewegen. will jetzt zum Abschluss noch mal eine kontrafaktische Frage stellen. Also eine Frage, deren Auswirkung wir nicht belegen können, das, was wir nicht kennen, aber es regt manchmal so ein bisschen die Gedanken an. Ich mache das manchmal ganz gerne, so kontrafaktische Fragen stellen. Und zwar diese Frage: Was wäre passiert, wenn Judas mit seiner Schwäche oder mit seinem verlorenen Feuer zu Jesus gekommen wäre? Und bitte versteht es nicht falsch. Also die Situation, die sich danach aufbaut, die ist für uns wunderbar, dass Jesus für uns ans Kreuz gehen musste und für uns gestorben ist. Das ist für uns das Größte und Wichtigste. Also bitte versteht nicht die Frage so, dass ich gewollt hätte, dass Jesus aus dieser Situation heil herauskommt. Aber trotzdem mal diese Frage: Was wäre wohl passiert, wenn Judas mit seiner Schwäche zu Jesus gekommen wäre? Hätte Jesus ihn gedemütigt oder bloßgestellt vor den anderen? Das glaube ich nicht. Hätte er ihm vielleicht eher die Hand gegeben und ihm seine Liebe erwiesen? Das glaube ich schon, und ich glaube, das hat er sogar ein Stück weit gemacht. Also das ist gar nicht nur eine kontrafaktische Frage, denn wir haben so ein Stück weit eine Antwort. Jesus reicht Judas dieses eingetunkte Brot, und das ist ein Symbol für einen Gastgeber, der seinen Gast seine Freundschaft zeigen will, der ihm eine Ehrerbietung oder eine Ehrerweisung geben will. Taucht er das Brot ein und gibt es ihm. Und das ist so ein schönes Bild. Jesus kannte Judas, er wusste genau, wer er ist. Und das weiß er bei uns auch. Der weiß genau, was uns bewegt. Der weiß genau, wo sind wir weg von ihm selbst. Er kennt das Verlangen von Judas und von uns. Er kennt die Euphorie, die Judas aktuell vielleicht in dem Moment hat, dass vielleicht mehr das in Richtung Geld geht. Und er kennt unsere Euphorie. Und er kennt unsere Schwächen. Und trotzdem kommt Jesus und tunkt ihm dieses Brot ein und gibt es ihm. Und das tut er bei uns auch. Er gibt uns die Hand und will sagen: Hey, ich will trotzdem dein Freund sein. Im Psalm 139 steht: Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Der weiß genau, was in uns los ist. Hab keine Angst davor, hinzugehen zu Jesus und zu sagen: Hey Jesus, es tut mir total leid. Ich kann das selber gar nicht mehr richtig in Worte fassen und ich kann vielleicht auch selber keinen Schritt an der Stelle weitergehen. Jesus, gib mir vielleicht bitte mehr von deinem Feuer. Wir brauchen uns mit unseren Gedanken vor ihm nicht verstecken. Er kennt uns und er liebt uns und er reicht uns die Hand. Und das ist der Zuspruch, den ich einfach möchte, dass ihr den mit nach Hause nehmt. Egal in welcher Situation ihr seid, Jesus tunkt dieses Brot ein und gibt es euch. Prüft das alles, was ich jetzt gesagt habe, und das Gute und das Richtige für euch, das behaltet. Ich möchte jetzt noch einen Psalm lesen, der das Ganze noch irgendwie schön ergänzt. Psalm 139. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne, du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege, und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist? Und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis soll mich überfallen und das Licht zur Nacht werden um mich her, so wäre auch die Finsternis nicht finster für dich. die Nacht leuchtete wie der Tag. Die Finsternis wäre für dich wie das Licht. Denn du hast meine Nieren gebildet, du hast mich gewoben im Schoße meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Kunstvoll gewirkt, tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Und wie kostbar sind mir deine Gedanken, oh Gott. Wie ist ihre Summe so gewaltig? Wollte ich sie zählen, sie sind zahlreicher als der Sand. Wenn ich erwache, so bin ich immer noch bei dir. Ach, wolltest du, oh Gott, doch den Gottlosen töten und ihr Blutgierigen weicht von mir. Denn sie reden arglistig gegen dich. Deine Feinde erheben ihre Hand zur Lüge. Sollte ich nicht hassen, die dich hassen, Herr? Ich hasse sie mit vollkommenem Hass. Sie sind mir zu Feinden geworden. Erforsche mich, oh Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf deinem ewigen Weg.